Es ist Samstagabend, 20.30 Uhr und ihr seht die Premiere hier heute von unserer Formless Week über AEW. Wir sind auf der Road to All In und ich bleibe weiterhin dabei. Es fühlt sich leider nicht so an. Wir haben ziemlich belanglose Shows leider für euch im Programm, Rampage, Collision. Und bei Dynamite holt man dann so ein bisschen auf, weil man dann irgendwie merkt, okay, wir müssen mal ein bisschen Gas geben, ne? Weil irgendwie haben wir ja ein Pay-Per-View vor uns so und ja, das ist irgendwie nicht so richtig da. Oder, Mattis?
Ja, eigentlich haben wir zwei Pay-Per-Views sogar vor uns, denn nach All-In, wenn etwas reinkommt, muss ja auch etwas raus. All-Out ist ja dann auch, glaube ich, eine Woche später oder so. Zwei Wochen später, wer sich diesen Mumpitz ausgedacht hat. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe die Befürchtung, es ist jemand, der
Tony Khan ja.
Ja, ganz schlimm. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Champion Talk Universe. Ja, am neuen Sendeplatz quasi. Wir konkurrieren jetzt direkt mit dem Wrestling Observer und wir wollen jetzt mal schauen, dass wir...
Ja, genau. Ja, wir machen heute mal den AEW. Also ich kann euch schon darauf hinweisen, das wird natürlich kein fester Sendeplatz. Ja, wir wollen einfach bei der Dienstag- und Donnerstag-Sache bleiben. Ganz klar, ja. So wird es auch nächste Woche normalerweise wieder laufen. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Aber diese Woche war halt ein bisschen viel los und wir wollen euch aber nicht alleine lassen, auf dem Trockenen lassen mit AEW. Deswegen geht's los mit Rampage. Und ja. Zwar waren wir ja in der Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum, der längste Name überhaupt in der Arena, in Winston-Salem, North Carolina, vor 2.800 Zuschauern. Und da ging es los mit einem Rückblick auf Mariah. Nee, warte mal, was haben wir denn hier? Warum habe ich denn hier diese Bilder drin. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Entschuldige mal eben.
Ja. Alles gut.
So, mal kurz gucken.
Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich jetzt nicht für Gordon in die Breschen springe, das liegt daran, dass ich Rampage nicht geguckt habe. Ich habe nur gehört, das war wieder großartig. Und deswegen, ja, kann ich nicht viel zu Rampage Nummer 157 sagen, außer dass die Einschaltquoten etwa bei 219.000 Zusehern waren. Mhm. Also nicht so gut.
Das ist richtig. Also, ich habe die richtigen Bilder drin. Ich weiß nicht mehr, warum ich die ersten Bilder mit reingenommen habe. Tut mir leid. Wir hatten einen Rückblick, glaube ich, auf die einzelnen Fäden hier. Und
wahrscheinlich.
War dann genau das. Und dann hatten wir halt hier Kevin Sullivan in Memoriam, weil er ja verstorben ist. Und wie gesagt, wir sind noch dran. Ja, also ich möchte eigentlich noch ein Memoriam über Kevin Sullivan machen, weil ich das schon für wichtig halte. Er hatte halt sehr großen Einfluss auch auf die WCW. Und deswegen möchte ich das gerne eigentlich noch hochhalten. Aber naja, so, es geht los mit Darby. Ja, und Darby Allin trifft auf den Butcher. Ja, ob man es glaubt oder nicht, das ist der Opener. Ja, und der Butcher hat den hier Knee Lift. Ne, und dann gibt es Clothesline und dann kommt Darby mit dem Coffin Drop nach draußen. Und dann versucht er den Butcher so ein bisschen mürbe zu machen mit dem Sleeper Hold. Aber der Butcher powert sich dann raus und dann choked er ihn mit dem Boot und dann gibt es irgendwie Texas Cloverleaf vom Butcher und dann gibt es eine Powerbomb in den Turnbuckle. Und dann kommt Darby mit einem heftigen Suicide Dive, bei dem er nämlich so landet, wir gucken uns das nochmal an, zack, und dann zack, das kann man jetzt hier in der Videospur, ja, kann man hier in der Videospur wieder sehen, Darby springt also mit dem Rücken zuerst und landet komplett auf dem Nacken. Ich warte, wie gesagt, nur noch da drauf, bis er sich dabei das Genick so anbricht, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Hat der Butcher ihn hochgehoben zu einem Half Nelson, Backbreaker. Dann gab es eine Powerbomb vom Butcher gegen Darby, aber das reicht natürlich nicht. Der ist Darby auf Top Rope und hat ihm Rücken gekratzt.
Ja, vielleicht hat der Butcher gesagt, Alter, mir juckt deine Stelle, ich komme da nicht hin.
Genau. Und dann wurde er, glaube ich, runtergepowerbombt und dann gab es den Coffin Drop im Rücken. Und dann hat Darby ihn so aufgerollt und das war's.
Und wem hat jetzt dieser Sieg von Darby was gebracht?
Ja, niemandem. Der Butcher ist ein fucking Undercarder und Darby braucht 10 Minuten, um ihn zu besiegen.
Ja, jetzt wird der Butcher ja richtig durchstarten, denn jetzt ein Foreshadowing, bei der nächsten Rampage tretet er gegen The Conglomeration an, zusammen mit den Outrunners.
Ist nicht The Blade auch schon entlassen?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne? Ja. Alter. So, und dann regt sich Rouge backstage auf und sagt irgendwie, ja, es hat alles nicht geklappt. Und dann hat Don Callis gesagt, ja, du hast mir gesagt, hier, du bist hier vollkommen der Killer. Ne, du warst doch hier der Kopf der La Fassion Ingobernable. Was ist hier los? So, du machst nix. Du musst mal gegen Preston Vance ran.
Ja, das ist, was?
Und ich gesagt, was? Und dann sagt er, ja, das war doch dein ehemaliger Kollege, dem musst du jetzt mal Paus Maul hauen. Und Rouge sagt dann, ja, ich bin so sauer, ich mach das jetzt. Herr Preston Vance, ich hau dich zusammen. Ich so, Gott, ey, es ist so schlecht gespielt.
Alter, was soll denn der Mist?
So, und dann sitzt du da und denkst dir, pff, okay. So, und dann sehen wir hier nach der letzten Dynamite dann noch René Paquette mit Jeff Jarrett und der ist halt irgendwie total sauer. Und sagt, ja, dieser dämliche Idiot Hangman Adam Page. Und dann kommt Hangman Adam Page und attackt alle. Und dann sagt Jay Lethal, so, ich habe jetzt die Schnauze voll hier, ne, dass du uns immer irgendwie attackst. Ich will gegen dich ran, Hangman. Das macht er ja zumindest vom Roleplay Sinn.
Jetzt haben wir ja zumindest eine Erklärung. Ich meine, die Erklärung gab es ja eh schon. Warum es das Match jetzt dann bei Dynamite geht. Ist ja okay.
Genau.
Ja.
Dann gab es das nächste Match. Wheeler Yuta tritt an gegen Charlie. Rocky Romero. Und Charlie kriegt natürlich dann direkt, gibt einen Saito-Suplex. Dann kommt er mal mit einem komischen Dropkick um die Ecke. Dann gibt es einen Shiranui draußen. Dann gibt es Double Stomp, weil Wheeler Yuta in Seilen hängt. Und der Double Stomp verfehlt komplett. Und Yuta choppt ihn dann ein bisschen, dann gibt es hier einen Impact DDT, es gibt den Cutter es gab nochmal den Shiranui, Wheeler Yuta tombstoned Rocky Romero, dann gibt es die Hammerlock Elbows und am Schluss gibt es einen Butterfly Lock und in dem, oder die Cattle Mutilation, wie er ihn auch nennt, und da gibt dann Rocky Romero auf.
Ja.
Nach 9 Minuten 53 war Rocky Romero, der reist ja auch nichts, seien wir ehrlich.
Hey, er ist immerhin um die ganze Welt gereist.
Ja, das sagt er ja auch jede Woche. Mhm. Da kommt Willow Nightingale und sie sagt, ja, Stokely Hathaway ist vollkommener Idiot, so, keine Ahnung, ne, und Chris Statlander muss ich auch nochmal Schnauze einhauen und dann kommt Tomohiro Ishii dazu und dann sagt sie, warte mal, du findest Stokely auch scheiße? Und dann sagt er, dann müssen wir mal weitergehen, und dann gehen sie weg.
Was?
Ja, damit wird dann der andere Schwachsinn erklärt, den wir dann kriegen bei Collision, wie wir ja wissen. Dann sind wir im dritten Match, Tag Team Match Player und die Private Party tritt an gegen
die Daltons?
Die Dawson Brothers.
Ja, wer kennt sie nicht?
Von Dawson's Creek.
Ah,
ja, und dann rennt der eine in die Ecke und Private Party, haut zu und dann gibt es einen Splash von den Dawson Brothers und dann gibt es einen Sidekick von Private Party und dann gibt es den Gin and Juice.
Ja. Ich will darüber nichts sagen.
Das ja, es dauert 4 Minuten, dann ist der Quatsch vorbei.
Alter.
Gut, ne?
Ich glaube, ich spare mir den Rant bis aufs Ende auf.
So, Enrico Palazzo sitzt dann wieder am Tisch und sagt, ja, ich habe ja viel Wein getrunken und ich sitze hier bei Kerzenschein und mir ist irgendwie ein bisschen fummelig zumute. Deswegen wollte ich eigentlich einen Mann haben, aber du bist nur übrig geblieben und deswegen machen wir das jetzt mit dem Bullrope.
Ja, ist ja richtig gut.
Oder irgendwie so. Und dann habe ich halt auch nur gesagt, ja, okay, es wird dann halt ein Hardcore-Match, whatever, so. Und dann ist Dustin Rhodes backstage und sagt, ja, ich will ja die Ring of Honor World Trios Title haben, bla.
Beziehungsweise er hat die Trios Title und er meinte,
aber ich will die Tag Team Titel.
So. Er will die Tag Team Titel, weil er ja einen Sieg mit Sammy Guevara bei Ring of Honor hatte. will er jetzt natürlich auch noch die Tag Team Titel und deswegen.
Weil er hat ja die Dark Order besiegt.
Ach, die gibt's auch noch. Mhm,
die hat er besiegt. So, und dann kommt er ran und dann kommt das Undisputed Kingdom Daily dazu und sagt: Ja, Ring of Honor Tag Team Champions, aber du hast doch hier auch nur gewonnen wegen Shibata und Kevin Von Erich und bla so, ne? Und ihr habt, ihr gewinnt sonst nichts. So. Und dann sagt Mike Bennett, ja, du bist sowieso voll der Idiot, head down! Und dann gibt es einen Tritt in den Hoden.
Richtig hardcore.
Das fand ich richtig gut. So, und dann kommt Saraya raus. Und die tritt an gegen The Native Beast, Nyla Rose. Und The Native Beast, Nyla Rose, hat einen Rampage-Rekord von 1-0, Diggi.
In diesem Jahr? Wow.
Geil, ne?
Also wir haben ja, was haben wir, Januar? Ach nee, wir haben ja August.
Genau, und dann Paige attackt den Nyla und versucht sie irgendwie hier zu cutten und dann gibt es ein Headbutt von Nyla und dann gibt es ein Body Slam. Und dann rutscht sie raus und Paige fängt sie in bester Finlay-Manier ein und dann gibt es ein paar Forearms. Und Harley tritt dann auf sie ein und mault sich bei einem einfachen Tritt ab. Ja, sie rutscht aus bei einem Tritt. So, und dann kommt Paige mit irgendeinem komischen Punch und Harley versucht wieder Nyla irgendwie zu choken. Gibt es einen Front-Suplex von Nyla, es gibt eine Double-Clothesline. Nyla chokeslammt dann Saraya. Dann will sie sich um Harley kümmern und das tut sie auch. Dann gibt es nämlich einen Schlag. Und dann gibt es einen Superkick von Saraya. Es geht in den Ring. Nyla hebt sie aus. Saraya covert sie mit dem Crossbody, Harley zieht ihr am Bein, klassischer Pinfall, 1-2-3 und Saraya hat mit Hilfe von Harley gewonnen. Toll, oder?
Ist Saraya nicht eigentlich im Streik, weil sie ja so gerne bei All-In wrestlen wollte?
Ach, was weiß ich. Es ist alles super schlecht, Rampage ist langweilig, es ist einfach auch nicht gut geschrieben. Und wenn jetzt Leute sagen, warum guckt ihr Rampage, ihr braucht ihr doch nicht gucken, das ist doch so wie Superstars oder Speed bei WWE. Nee, ist es ja leider nicht, weil hier ja Storylines und Matches erklärt werden für Collision.
Ich wusste ja zum Beispiel jetzt nicht, hier hatte man die Erklärung, es ist zwar eine schlechte Erklärung, aber es ist eine Erklärung, warum Rouge gegen Preston Vance jetzt hier bei Collision antretet.
So ist es. So, und wir kommen nach Collision Nummer 57 im eSports Stadium. Endlich mal wieder ausverkauft vor 1.366 Leuten.
Ja, das ist doch was, so mal zumindest.
Und da geht schon wieder los mit Darby.
Puh,
Darby kommt raus mit seinem Tag-Team-Partner Hologram.
Ja, weil die haben ja so viel Vergangenheit miteinander und verstehen sich so gut. Und die treten dann gegen die Premier Athletes.
Ja, Premier Athletes sind wieder dran. In diesem Falle Tony Nese und Josh Woods.
Und ich bleibe dabei. Josh Woods und Tony Nese haben dieses Standing, also diesen Stand, was sie jetzt in AEW haben, dass sie im Grunde die Punching Boys sind, nicht verdient. Nö. Josh Woods macht hier mit Hologram, finde ich, eigentlich relativ gutes Mat-Wrestling für das, dass das Hologram eigentlich ein Luchador ist. Der macht das auch relativ gut. Josh Woods ist ein guter, Tony Nese ist ein guter. Darby Allin und Hologram harmonieren natürlich, weil sie ja so viel schon miteinander gekämpft haben, absolut perfekt in diesem Tag-Team und machen Abläufe à la Young Bucks.
Mhm.
Da kommt dann nochmal Josh Woods dann nochmal zurückpowern. Draußen haben natürlich die restlichen Premier Athletes rein angestachelt. Da hat Darby alles in den Coffin Drop ausgeschaltet. Und am Ende gibt es einen Einroller von Hologram gegen Josh Woods. Und das war es noch 8 Minuten 44.
Ja.
Und wem hat das jetzt was gebracht?
Niemandem, auch hier eigentlich Hologram. Ne? Hologram wird ein bisschen overgebracht, das ist auch in Ordnung, aber Darby braucht den Quatsch nicht mehr. Premier Athletes gewinnen nix. Ja. Das ist halt auch wieder nur ein Edeljobber-Team, so es nervt halt tierisch ab. Wir haben so viele Underkader bei AEW, die einfach überhaupt nix reißen. Das ist halt echt
schön. Hologram bekam ja auch Pops. Das ist ja okay. Da gab es ein Hype-Video, wo die Stimme von Dusty Rhodes noch einmal Thunder Rosa, die hier so ein bisschen aussieht wie der Joker, der weibliche, und Deonna Purrazzo, das Match, das Texas Bull Rope Match, ein bisschen promotet. Und das kam dann auch schon als nächstes. Texas Bull Rope Match Thunder Rosa gegen Deonna Purrazzo. Und ja, ich habe da eigentlich nur eine Frage, denn das Match war eigentlich ein richtiger Slobber-Knocker mit relativ viel Blut, mit relativ viel brutalen Aktionen. Wieso bringt man das nicht bei All In?
Ja, genau. Das war auch meine Frage. Ich habe mir das wieder angeguckt und ich habe halt gesagt, Alter, Thunder Rosa muss echt hart im Doghouse sitzen bei AEW, oder?
Dass sie einfach, irgendwas muss das sein, ja.
Alter, sie kriegt nichts. In dieser Fehde hat sie nur auf die Fresse bekommen. Sie liegt 3-0 hinten. Jetzt gewinnt sie im Bullrope-Match 3-1 und sie kriegt es in der Midcard von Collision. Wie viele Leute haben Collision eingeschaltet? 380.000.
Wow. Aha. Ja, die Deonna Purrazzo gibt dir nämlich alles gleich mit der Kugel, gell? Und da ist sie in der Crimson Mask.
Ja.
Dann wird sie mit dem Seil gechoked. Das gefällt Thunder Rosa natürlich überhaupt nicht und befördert Palazzo in die Stühle, die vorher im Ring waren. Und der sah übel aus. Der Dropkick mit dem Stuhl gegen das Gesicht von Deonna Purrazzo, der sah richtig, richtig böse aus.
Ja.
Driver gegen Thunder Rosa, dann gab es einen Bulldog durch den Tisch, es gab einen Shoulder Breaker und am Ende war es das noch knappen 11 Minuten.
Genau, am Schluss gab es die Tijuana Bomb, die sah ein bisschen verunglückt aus, aber das passte für das Match, weil am Schluss ging es ja auch noch durch den Tisch für Deonna und so weiter und so fort. Das war auch okay. Ziemlich gut geführtes, aber hart geführtes Match, das war in Ordnung. Auch Referee hier, Mike Posey, der hat eigentlich alles soweit richtig gemacht. Das war okay. Was ich allerdings hier wieder nicht verstehe, wie du eben richtig sagst, warum kommt das nicht beim Pay-Per-View? Wenn es nicht bei All-In kommt, dann bringt es bei All-Out. Ihr habt doch zwei Pay-Per-Views hintereinander gerade am Laufen, Leute, so. Ist doch nicht so, als wenn man das jetzt nicht irgendwie bringen könnte, aber wahrscheinlich...
Ich habe so eine Vermutung.
Ja, zwischen den beiden muss noch Exploding Barbed Wire Deathmatch geben.
Ja, jetzt muss Thunder Rosa auf 3-3 ausgleichen und dann gibt es das Entscheidungsmatch.
Oh, Burning Hell in a Cell. Ja, also, weißt du, es ist, ich finde das einfach unglaublich schwierig im Moment so und das macht dann auch keinen richtigen Spaß, weil es einfach vollkommen falsch aufgebaut ist. Das ist eine, auch wieder hier, zwar eine Midcard-Fehde, aber auch eine, die deutlich länger läuft als andere Fehden.
Ja.
Und die wird einfach verpulvert dann irgendwo, während wir, wie gesagt, nochmal zwei Pay-Per-Views in der Pipeline haben. Kurz aufeinander folgend.
Ja, viel wird ja auch hier nicht in dieser Show, so viel können wir vorweggreifen, so viel wird auch nicht gemacht in dieser Show, um den Pay-Per-View zu promoten. Und wer sich jetzt fragt, Alter, warum ist im Vorschaubild, sind da die Outrunners drin? Weil die Outrunners in einem netten kleinen Video mir richtig sympathisch rüberkommen. Das war so 80s, gritty 80s Flair. Das hat Spaß gemacht, das war okay. Ja. Und Outrunners sollten eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen besseren Push bekommen, aber sie treten jetzt gegen FTR an, haben das bessere Entrance-Theme zwar als FTR, aber ansonsten...
Nein, FTRs Entrance-Theme ist super.
Ja, es sind beide gut, aber ich finde das von den Outrunners besser. Und ich fand das Match eigentlich gar nicht mal aber auch so schlecht, denn ich glaube, das war Truth Magnum, der hat seine Guns Dax Harwood gezeigt und Dax Harwood meinte nur, du musst sie nicht mir zeigen. Da ist die Hauptkamera, da musst du sie hinein zeigen.
Ja, er hat ihm gesagt, dass die Hardcam vorne ist und Cash Wheeler hat dann auch nochmal gepostet und dann haben die beide mal gepostet, ne, nur um das nochmal zu zeigen, so, ne, wie man hier gegeneinander antritt. Dann ist Truth, glaube ich, nochmal nach vorne. Dann gab es hinterher gegen Turbo den German.
Ja, genau. Gab es den German, einen schönen Piledriver.
Ja, und die Shatter Machine gegen Turbo. Und das war's. Dann haben FTR gewonnen nach irgendwie 9 Minuten oder so, was eigentlich... So
9,5 Minuten.
Was eigentlich auch viel zu lang ist, weil die Outrunners halt ein klares Jobber-Team sind, aber okay.
Ich glaube, dass da FTR auf die Outrunners zugekommen ist und gesagt hat, Alter Jungs, ihr habt einen Look, ihr seid eigentlich relativ consistent, was die Loose-Trick angeht, aber ihr habt einen Look und ihr seid ein richtiges Tag-Team. Komm, machen wir mal, zeig mal denen mal, was ihr könnt. Also
Genau, also die Outrunners haben auf jeden Fall ein Gimmick und sie spielen dieses 87er Tag-Team, Muskel-Tag-Team da, bla, und machen halt alte Vignetten wie Wrestle Rock Rumble und das ist auch in Ordnung und das passt irgendwie und es ist ein Gag-Team und das ist okay. Ich freue mich mal darauf, wenn sie irgendwann mal was gewinnen, weil dann poppt das Publikum bestimmt.
Ja, denn, danke, dass du es erwähnst, sie bekam ich ja auch Pops.
Ja, ja.
Das war super.
Dann sind wir Backstage mit Lexi Nair und hier gibt es ja diese kleine Storyline zwischen Kip, und das ist man ja immer nicht gewohnt bei AEW, ne? Wenn eine Storyline über Wochen weitergeführt wird. Kip Sabian steht dann da und redet dann irgendwie darüber, dass eben sein Vater und bla, und dann sagt er ja, Nick Wayne hat immer so eine große Fresse. Und dann kommt Nick Wayne dazu und dann sagt er irgendwie, ja, ich bin der jüngste Titelträger irgendwie in der Geschichte und du bist einfach immer noch ein Verlierer, genauso wie dein Vater. Ist ja eigentlich auch als Verlierer gestorben. Achso, ja, wir können ja nächstes Rampage mal gegeneinander antreten.
Rampage. Mhm. Bei Rampage treten sie jetzt an. Alter, das ist eine Storyline, die
läuft die jetzt wurde, auch seit 3 Wochen.
Ja, und sie wurde kontinuierlich fortgeführt in fast jeder Show.
Genau.
Das reicht doch eigentlich bei AEW schon, dass man einen Pay-Per-View-Opener macht. Das wäre eigentlich ein super Opener, finde ich.
Ja.
Aber mit wem rede ich da?
So, MJF kommt hier nicht raus, wie ihr das vielleicht vermutet, sondern es gibt stattdessen nur eine Promo.
Ne? Und es gibt einen kleinen Promo-Zusammenschnitt zwischen eben der Fehde zwischen MJF und Will Ospreay. Und ja, man pusht sich jetzt dahin, ob der Tiger Driver verwendet wird oder nicht.
Ja.
Also, dieses, verwende ich den einen verbotenen Move oder nicht? Ich finde, das funktioniert vielleicht bei New Japan. Das hatte er ja auch, glaube ich, mehr. Das hatte Kenny Omega, glaube ich, auch mit seinem One-Winged Angel, dass eben gegen Chris Jericho das erste Mal auf den Stuhl gezeigt hat oder so. Oder dass eben keiner aus dem One-Winged Angel ausgekickt ist oder sowas. Aber ich finde, für All-In, für so ein Riesending, das sie da aufbauen, das ist zu wenig.
Ja, ich finde das auch. Und vor allen Dingen, bisher war auch diese Storyline um den Tiger Driver nicht wirklich geil aufgebaut. Vor allen Dingen, es hat ja niemanden wirklich verletzt. Ne? Ich meine, Bryan Danielson ist wieder da.
Ja.
So, ne? Also es wäre ja tatsächlich was, wenn man damit irgendwas gemacht hätte, dass das von jemandem die Karriere beendet hat oder sonst was, weißt du, und das dann auch anders darstellt. Aber so ist es immer so halbgar und das ist halt genau das Problem. Ansonsten finde ich die Sache zwischen Ospreay und MJF ja okay. Ich meine, gut, dass er jetzt Kyle Fletcher zusammengehauen hat, wen interessiert es vor allen Dingen, weil Kyle Fletcher ja auch ein Heel ist, interessiert es halt einen nicht, wenn der voll aufs Maul bekommt, aber jo. Wie es dann
ist. Aber sie werden sicherlich ein großartiges Videopackage zusammenschneiden, um zu zeigen, ey, das war eine absolut intensive Fehde. So das können genau. Sie ja.
Ja. Ja, dann kommt Rouge raus und Preston Vance und dann stehen sie gegenüber und dann sagt Rouge, bist du nicht 10? Und dann sagt er, ja, wäre ich lieber geblieben. Da aus Beinbuster. So, und dann haut Preston Vance irgendwie hier auf ihn ein und keine Ahnung und dann geht's in die Ringecke und dann gibt's ein Bullshorn und das war's nach 4 Minuten. Ja, wunderbar für Preston. Tschüss.
Ja, nach Ewigkeiten wieder mal im Ring, wird weggejobbt. Bekommt dann nochmal die Horns.
Und das war's. langsam kriege ich ein Horn.
Ja.
So, dann sehen wir Jack Perry.
Und mit der gleichen Promo wie letzte Woche.
Er hält die Zukunft in den Händen, weil er der Master of the World ist oder sonst irgendwie was.
So ein Schwachsinn.
Dann haben wir ein AEW World Title Eliminator Match. Swerve Strickland kommt raus.
Und wer wird sein Gegner sein? Wird doch sicherlich jemand sein, der so ein bisschen vielleicht in die Fehde involviert ist, vielleicht ein Claudio Castagnoli oder sowas.
Ich halte eine Open Challenge. Und dann kommt Tomohiro Ishii.
Alter, Leute, nur weil Tomohiro Ishii zurzeit über den Sommer von Japan aus in der AEW ist, müsst ihr ihn nicht in jeder fucking Show verwenden. Vor allem, weil er ein stinklangweiliger No-Seller ist, der ich kann diesen Typen nicht mehr sehen. Der bekommt langsam das Orange Cassidy-Syndrom bei mir. Er kann nix.
Ich finde ihn auch mega lahm. Also das ist so ein langweiliger Charakter. Und er sieht jedes Mal so aus, als wenn er irgendwie ein tierisches Hohlkreuz hat und keine Ahnung. So. Ja gut,
dann gab's halt... oder ob er sich gleich in die Hosen geschissen hat. Und dieser Blick, als ob er gerade mit Rob Van Dam Backstage irgendwas geraucht hat.
Geil. So, und dann gibt es einen Back-Suplex von Tomohiro und dann gibt es einen Superplex gegen Swerve, aber letzten Endes gibt es dann den Sidekick und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Dem ja, Hauptball.
12 Minuten 15, ich habe jetzt da extra nicht so viele Bilder reingetan, weil es belanglos ist.
Ja, und es war auch langweilig, das Match. Swerve ist natürlich super als Champion, aber ist ja halt auch Quark. Ne? Ich meine, es ist dann auch so, ich bin der World Champion, ich mache eine Open Challenge und rauskommt ein Undercarder.
Da hätte eigentlich Swerve sagen müssen, weißt du was? Nee, wir gehen. Und wenn Tomohiro ihn aufhalten wollte, da hätte er ihm einfach noch einen House-Call verpassen sollen und fertig.
Ja.
Es kommt ein Einspieler von Claudio, der der versucht, den Continental-Titel ein bisschen zu hypen und das Match zwischen Okada und ihm zu hypen.
Ja.
Und darauf kommen wir nochmal zurück bei Dynamite. Da will ich jetzt einfach nicht vorgreifen. Im Grunde haben wir ein einfaches Hype-Video.
Und ja, er sagt ja, bei der Dynamite in Cardiff treffen wir aufeinander.
Das genau. Ist
also sozusagen die Go-Home-Show for All-In.
Yes.
Das heißt also, auch der Continental Title schafft es nicht auf die All-In-Card, ist das richtig?
Nö.
So. Jetzt kommt der nächste Schwachsinn.
Ja.
Steht Lexi näher im Ring mit Chris Statlander und Stokely Hathaway. Und dann sehen Sie nochmal so diese Rückblende hier, ne, ja, mit Tomohiro, die wir ja bei Rampage hatten und bla. Und dann sagt Stokely, ja, keine Ahnung, was mit dir los ist und so, ne, aber bei All In, da wirst du jetzt ja irgendwie ein Match bekommen, so, ne. Und dann willst du irgendwie mit Ishii antreten gegen mich. Und ich sagte, was ist los? Das wird jetzt ein Tag-Team-Match beim Pay-Per-View, ein Mixed-Tag-Match oder was?
Bei der Zero-Hour, ja.
Und dann sagt Lexi Nair, ja, du bist der Partner von Chris Statlander. Und dann sagt Stokely, nee. Und dann sagt Chris Statlander, doch, wir nehmen das an. Und Stokely guckt dann ganz dumm. Und Alter, ich habe nur gedacht, ey, es ist so beschissen. Wir hatten jetzt das Singles-Aufeinandertreffen bei einer Weekly. Da gewinnt Chris Statlander unfair. Und jetzt gibt es das nächste Aufeinandertreffen bei der Grandest Stage of them All, All-In für euch, zwischen den beiden, die als einzige eine Feder haben, wo Willow endlich ausgleichen könnte. Und dann bringt ihr ein scheiß Mixed-Tag-Match. Wieso?
Ja, weil das Publikum will. Je mehr Wrestler, desto besser.
So.
Es ist kompletter Schwachsinn.
Genau. Ja, dann sind wir bei den MXM-Models oder wie auch immer sie jetzt heißen, MXM-Collection.
Yes.
Ja, genau. Und Mansoor und Mason Madden und die stehen da mit Dante Martin und Darius Martin und Action and Ready und Layla Gray.
Layla Gray sieht scharf aus.
Ja, Layla Gray hat jetzt ihr Stewardessen-Outfit an und dann sagen mir MXM Collection, ah, so geil seid ihr ja gar nicht und bla. Und dann sagen die Martins, ja, wir treten gegen dich an und MXM sagt dann, nee, das machen wir nicht so. Und dann kommt Leo Rush dazu und dann sagt er, ja, ich habe was von Tony Khan, ihr müsst nächste Woche gegen Topfly dran. Und dann gehen MXM Collection auf den Boden.
Ja, da fahren sie mit dem Aufzug nach unten.
Gut, oder?
Ich mag MXM Collection. Warum Leo Rush hier dabei ist, weiß ich nicht. Aber MXM Collection gefällt mir und ich hoffe, sie hauen bei Rampage Top Flight aus den Socken.
Leo Rush war doch der Kumpel von den Martins.
Ach so, ach meine Güte.
Das war auch bei Rampage einfach in so Billigsegmenten.
Oh Mann, ey.
Ja, dann kommt Hikaru Shida raus und tritt an gegen Aaliyah James. Da müssen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen, oder?
Ah ja, komm, lass mich in Ruhe damit. Das ist sowas von lächerlich. Das ist ein Squash-Match und fertig.
So. Und das ist ja auch okay, dass man dann eben allen auch mal Squash-Matches gibt. Aber ganz ehrlich, Leute, Alter, nochmal, wir sind auf der Road und es passiert einfach irgendwie nichts.
Yes.
Von diesem Interview weiß ich nichts mehr. Was wurde da besprochen?
Das Interview zwischen Jim Ross und ja, von Brian Nelson, es war im Grunde ein Fan-Interview. Bryan Danielson hat am Anfang gesagt, dass er vor 24 Jahren seinen ersten Development-Vertrag gemeinsam mit Jim Ross unterzeichnet hat und jetzt 24 Jahre später kann seine Karriere beendet werden, während Jim Ross da noch dabei ist. Ja.
Ach genau, da hatte er auch noch darüber gesprochen, dass er seine Karriere irgendwie so hochhalten musste und teilweise Sachen machen musste, die heute keiner mehr machen würde, einfach nur um einen Namen für sich selber zu machen, und deswegen hätte er halt auch so viele Gehirnerschütterungen, Nackentraumata mit zu sich genommen, und es ist wohl unausweichlich, dass er Ende des Jahres eine OP haben wird.
Ja, und ja, es war halt so, auch so ein Sit-Down-Interview. Jim Ross, ja, probiert sein Bestes. Man promotet wieder das Match.
Ja.
Aber ja.
Ist ein bisschen eintönig irgendwie, ne? Naja, gucken wir mal. So, und dann haben wir Hikaru Shida backstage, und die sagt dann eben auch, ja, ich hatte letztes Mal Britt Baker angesprochen und da habe ich verloren und jetzt ist es endlich 2-2 und ich will noch die Entscheidung in einem weiteren Match, aber bevor ich das Match gegen dich kriege, hole ich mir den Titel und dann treffe ich auf dich bei All In. Deswegen Mercedes Moné, ich trete gegen dich an bei Dynamite. So. Ja, kann man machen, aber da ist ja auch schon klar, dass sie das nicht gewinnt. So, dann kommt Christian Cage raus, einer der amtierenden AEW World Trios Champions, und der ist der Special Guest Referee im Six-Man Tag Team Match zwischen dem House of Black und der Bang Bang Gang.
Ja. Und das Match ist sehr in Ordnung, sehr solide, wie man es sich erwartet von den beiden Teams.
Ja.
Geht ein bisschen hinterher. Es gibt einen Double Excalibur von draußen von Buddy gegen, glaube ich, Colton.
Ja.
Gab es einen schönen Superkick.
Auch gegen Colton.
Genau.
Ja, Juice wurde angefeuert vom Publikum.
Malakai Black probiert es mit seinen Muay Thai Taekwondo-Künsten, aber die ganz weichen hier geschickt auch aus. Der sah gut aus, dieser Springboard-Stomp von Malakai, der sah gut aus. Brody wird abgefeiert.
Ja.
Der, das Ho, Ho, das ist absolut over bei den Leuten. Das ist super. Hier gab es, glaube ich,
einen Fame-Esser, ne?
Auf
dem Rücken. Und dann lagen alle irgendwie am Boden. Und dann hat Christian ganz schnell angefangen zu zählen und hat tatsächlich alle ausgezählt. Und dann ist noch jemand wieder auf die Beine gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer.
Es war Buddy Matthews, der bei 8 auf die Beine gekommen ist, und dann hat Christian ihn noch niedergespeert und dann durchgezählt.
Genau. Und dann wurden die beiden nochmal attackiert, oder beziehungsweise die beiden Teams nochmal attackiert mit Stuhlschlägen von Christian, und dann gab es noch einen Chokeslam von Killswitch gegen Austin Gunn. Und ja, und Nick Wayne hat draußen noch seinen Wayne-Cutter gezeigt. Und dann gab es noch einen Killswitch, ich glaube, gegen Malakai.
Jawohl, auf den Stuhl. Und dann hat Christian mit dem Titel posiert. Und das war's.
Ja, das war eigentlich nur der Main-Event. Wirklich wichtig. Das Texas Bullrope-Match war in Ordnung, das kann man gucken. Aber der Main-Event war das Einzige, was von der Storyline wirklich wichtig war. Und das Texas Bullrope-Match hätte man beim Pay-Per-View bringen müssen. Der Rest war wieder schwierig. Also ganz ehrlich, auch hier wieder an alle AEW-Fans, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr Rampage und Collision momentan findet. Was waren eure Highlights? Was war eher schwach? Wir bedanken uns jetzt einmal bei unseren Patrons.
Ladies and gentlemen, it is now time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Joyce, Jill Valentine XO, Kenzie1904, Matrix, Michael Borman, Sebastian Schubert, Tobias Mosman, and Vincent Vega. You are the backbone of our channel. Thanks for your support. It helps us very, very much.
Ja, wie immer, vielen Dank für euren Support an unsere Patrons. Und wir gehen rüber zu AEW Dynamite Nummer 254 aus der Chartway Arena in Norfolk, Virginia vor 3.500 Zuschauern.
3.500 geht. Ist okay.
Und es geht los.
Mit einem Rückblick wieder auf die MJF und Will Ospreay Storyline. Und sind das hier die... ich glaube, wir haben hier wieder ein paar kleine technische Probleme, liebe Fans.
Haben wir?
Ich weiß nicht, weil es sollte, glaube ich, eigentlich mit Mercedes Moné und Hikaru Shida starten.
Warte mal, ich gucke mal eben kurz.
Ja, weil ich glaube, das sind die Dynamite-Fotos von letzter Woche, die hier gerade ablaufen.
Da hast du recht, die habe ich noch drin. Entschuldigung, die muss ich mal eben kurz rausnehmen. Das sind noch die von letzter Woche drin.
Genau.
Komm falls, raus.
Zack. Genau, da ja, hat Moment. Kyle Fletcher gegen MJF gekämpft. Aber jetzt sind wir in dieser Woche
und gekommen.
Genau.
So, mein Fehler. Alles gut. Wir haben aber die richtigen Fotos da. Also, the CEO Mercedes Moné verteidigt ihren Team, also begleitet von Camille, die wir hier links natürlich sehen, verteidigt ihren Titel gegen Hikaru Shida. Wir hatten die Herausforderung gerade bei Collision gehabt. Um diesen Titel hier geht's. Ja, Story war so ein bisschen, Mercedes will am Anfang abhauen, dann bringt sie Hikaru schon gleich in ihren Finish. Hikaru kommt raus, es gibt einen Double Dropkick, da treffen sie sich, dann will Hikaru ihr draußen in den Knee-Lift verpassen, stellt sich Camille in den Weg. Dann gibt es einen Meteora. Dann gibt es einen Missile Dropkick von Hikaru Shida. Es gibt den Falcon Arrow von Hikaru Shida. Es gibt einen Kendo-Schlag gegen Camille und sie verkauft den gut.
Mhm.
Dann will Mercedes zuhauen mit dem Kendo-Stock. Daraufhin ermahnt sie der Referee Stefan Smith und dadurch ist er abgelenkt. Es gibt einen Superkick von Camille gegen Hikaru. Die geht dabei zu Boden.
Dann kommt der Moneymaker, der sah fürchterlich aus.
Ja, der sah nicht so gut aus, der Moneymaker. Und das war's. 1, 2, 3, I'm hungry. Und Camille zeigt nochmal hier auf Mercedes, die weiterhin ihren Titel behalten hat. Und dann ist Camille draußen und zieht einen Fan über die Absperrung, weil Mercedes sie dazu anweist, weil sie geglaubt hat, dass es Britt Baker, aber Britt Baker kam stattdessen durchs Publikum.
Genau, weil auch das Theme von Britt Baker ertönte.
Verpasst ihren Kick, will sie dann in den Lockjaw ziehen. Camille zieht sie dann raus, Camille guckt sie auch ganz wütend an und Britt Baker guckt sie dann an mit dem Kendo-Stock, weil sie damit Camille auch nochmal attackieren wollte. Und dann macht sie das große No-No, sie posiert mit dem Titel. Und damit wissen wir, Mercedes Moné wird bei All In gewinnen.
Genau, Mercedes wird gewinnen. Timing-technisch war das Ding auch nicht so hundertprozentig, weil das war,
ja.
Als Moné hat sich zu früh umgedreht, da hat Britt Baker noch nicht einmal den Handschuh an. Als Britt Baker Moné im Lockjaw hatte, war Camille zu früh zur Stelle, um sie zu retten. Das war timing-technisch war das nicht so dolle.
Also ich stimme ja Ken vollkommen zu. Ne? Er hat ja gesagt, ja, sie wollen jetzt unbedingt Mercedes Moné den Titel lange geben, damit sie Jade Cargills Rekord bricht. Nummer eins ist, sie wird Jade Cargills Rekord nicht brechen, weil sie nicht 50 Matches in Folge haben kann. Sie kann höchstens ihren Tagesrekord brechen, dass sie ihn halt mehrere Tage hält. Aber ich sag euch, es wird trotzdem nicht passieren, weil Mercedes Moné mittlerweile so unsauber wrestelt und einfach auch so dünn ist, was man gegen Hikaru Shida wirklich mal gesehen hat, wie dünn sie eigentlich ist. Und es wird wieder darauf hinauslaufen, sie fällt irgendwann von einem Apron und bricht sich dabei wieder irgendwas, weil sie so dünn und klein und dürr ist. Und dann war es das mit dem Title Run.
Mhm. Weil für sie ist es ein einfacher Paycheck. Sie muss nicht viel wrestlen. Sie bekommt viel Kohle. Also, würde ich auch wahrscheinlich machen. Aber in dem Business ist es halt so, Alter, wenn du Ringrost hast, das hat man ja bei Jade Cargill im Gegenteil perfekt gesehen, wie es bei WWE war. Die ist nicht sofort debütiert. Nee, die ist mal für ein paar Monate ist sie ins Training Center, ins Performance Center gekommen und gesagt, Alter, arbeite mal an deiner Performance. Und selbst jetzt ist sie noch immer in Begleitung mit Bianca Belair, weil sie halt noch immer nicht dort ist, wo man als Weltspitzenwrestler sein soll.
Absolut.
Und Jade Cargill war, wie du gesagt hast, eben Rekordchampion bei AEW.
Ja.
Bei WWE haben sie nicht einmal in den Ring gelassen, bevor sie mal anständig trainiert hat.
So sieht's aus. So, dann haben wir Jeff Jarrett backstage und er regt sich nochmal bei Hangman Adam Page auf und dann kommt der plötzlich an und attackt ihn hier mit dem Mikrofon und so und er attackt dann auch Jay Lethal und schmeißt ihn in den Ring und dann geht sofort das Match los, weil Jay Lethal ja ein Match gegen Hangman Adam Page haben sollte. Ich mag den wütenden Hangman, der ist in Ordnung.
Ja, der ist super.
So, und dann gab es einen Suicide Dive, dann gab es noch einen Suicide Dive, dann gab es noch einen Suicide Dive von Jay Lethal. Dann gab es irgendwann den Deadeye auf den hardest part of the ring. Und dann wurde Jay Lethal hier zum Timekeeper geschmissen vom Hangman. Gab es Clothesline in die Ringecke. Dann hat Hangman ihn mit dem Fallaway Slam Pin gepinnt, hat aber nicht gereicht. Dann gab es einen Death Valley Driver. Dann hat Jay Lethal ihn erwischt mit dem Sidekick, glaube ich, wollte dann den Figure 4 Leglock ansetzen. Daraufhin hat aber Hangman Adam Page ihm in die Augen gegriffen. Und letzten Endes gab es Buckshot Clothesline. Und das war's. Oder Buckshot Larry, wie auch immer. Und ja. 9 Minuten 38. Und natürlich hat Jay Lethal verloren.
Ja, aber gutes Match, fand ich. Das machte Spaß.
Match war gut und es passte in die Story. Das war in Ordnung.
Ja, mehr mit Jay Lethal, bitte.
Dann haben wir eine kurze Zusammenfassung gesehen, dass MJF seinen Titel gegen Michael Oku bei Rev Pro verteidigt hat. Und dann wollte er Michael Okus Frau noch angreifen mit dem Tiger Driver. Und dann ist Will Ospreay da aufgetaucht und wollte ihn dann umbringen. Oder so.
Ich finde es ja okay, dass man in kleinere Indie-Ligen geht, um da so ein bisschen was holt. Ist ja okay. Aber Rev Pro sagt, also vielleicht bin ich jetzt hier grün in den Ohren, aber ist das so eine große Indie-Liga? Oder?
Ja, also ich meine, Revolution Pro kennt man schon, ne? Aber es ist halt groß.
Schwierig.
Ja, ich meine, die Liga gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Ne? Es ist ja nicht so, dass es die Liga jetzt erst seit gestern gibt. So, ne? Rev Pro gibt es jetzt auch seit 12 Jahren oder sowas.
Mhm.
Aber es ist nun mal halt, ja, es ist eben England, ne?
Ja.
So. Also, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Rev Pro so viel gebracht hat, dass es MJF und Will Ospreay dort sind, ob das irgendwo, oder ob das wirklich so viel der Story bringt. Nämlich der Tatsache, also, dass man es hier bei AEW in der Zusammenfassung sieht, glaube ich, dass es nicht so viele AEW-Fans gesehen haben.
Ja, also ich denke halt auch, also ich meine, die Fans von Revolution Pro werden sich sicher gefreut haben, dass da mal zwei Topstars bei ihnen in der Halle sind. Ne? Ich meine, gut, auch ein Drew Galloway, aka Drew McIntyre, ist halt mal aufgetaucht und so. Ne? Passiert halt. Mhm. Das ist dann halt okay, gerade wenn sie dann irgendwie gerade mal nicht unter Vertrag in großen Ligen sind. Aber ja, gut. Wir sehen dann, hier geht es eben weiter. Beide halten nochmal eine Promo. Will Ospreay hält eine Promo, warum MJF so ein arroganter Arsch ist und ein Feigling. Und MJF sagt, nee, Will Ospreay, du bist hier der Snuck Across Our Border und ich bin der American Champion und ich mach dich alle. Und das gab, da gab es dann auch noch Pops. Hm. Und dann ging es irgendwie weiter mit Pac.
Den gibt es ja auch noch.
Genau. Und der stand dann irgendwie backstage und sagt dann irgendwie so, was ist hier überhaupt los mit dem American Championship und ich kriege hier kein Titelmatch oder ich kriege gar kein Match bei All In. Ja, dann mache ich es halt zwei, obwohl er das ja vor 3 Wochen erst gesagt hat, ich werde mich noch anbieten für All In. Jetzt kriegt er kein Match bei All In. Ja, dann mache ich es bei All Out. Ist mir egal, wer von euch beiden gewinnt, aber ich trete an gegen den Gewinner.
Alter, warum kann jeder einfach so ein Titelmatch fordern?
Nee, er hatte ja irgendein Match gewonnen, wo es darum ging. Okay. Und ich dann aber auch nur sagte, Alter, why? Ich denke, du sollst jetzt erstmal ein Match bei All In haben, Mann.
Das ist so anstrengend.
So. Ja, und dann erzählt hier Darby Allin nochmal, ja, ich habe mich hier von der Pike auf hochgearbeitet und du, Jack Perry, du bist doch nur verpflichtet worden, weil du Friends mit den Young Bucks warst.
Ja, kann man machen.
Truth be told. So, dann kommt Darby Allin rein und will ein Match haben und dann gibt es ein High Knee von Jack Perry und dann prügelt er sich mit Darby nach hinten und Darby choked ihn auf den Kisten und dann kommt der ultimative Endgegner, da wird sich Ken sehr freuen. Das Rolltor kommt wieder zum Einsatz. Und Darby ist drunter eingeklemmt, so wie Nick Jackson damals. Und dann sagt Jack Perry, lasst mich alle in Ruhe.
Ich will ein Coffin-Match gegen Darby bei All In. Und das bekommen wir jetzt auch.
Geil, ne?
Ja, finde ich richtig gut.
So, und dann kommt Mariah May und die hält dann eine Promo erst so mit Darlin und dann sagt sie, nee, den Scheiß machen wir hier nicht mehr. Und dann ist sie plötzlich in ihrem Basic Instinct Look und gibt so eine Promo dazu und sagt dann irgendwie, ja, du bist halt scheiße und die Welt wird brennen.
Also gibt es ein Inferno-Match.
Ja, genau. Und dann haben die beiden halt ihr Match bei Wembley und das ist auch in Ordnung. Aber das war jetzt auch schon wieder eine Promo, ne? Wir hatten hier echt eine Menge Promos dann hintereinander, weil man irgendwie plötzlich gemerkt hat, yo, was ist denn da los? Und dann haben sie gemerkt, ach ja, wir müssen dem Match ja noch ein bisschen mehr Brisanz geben. Also nehmen wir die schlecht chargierende Mina Shirakawa, die zwar tolle Vorzüge hat, aber einfach nicht schauspielen kann. Es wirkt alles aufgesetzt bei ihr. Das ist hammerschlimm. Und sie sagt dann auch, ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Die beiden, ich mag die ja total. Ich so, hey, hast du mit Toni eigentlich überhaupt nichts zu tun? Du müsstest komplett hinter Mariah stehen.
Ja, eigentlich, aber...
Aber sie sagt dann auch, ja, ich weiß auch nicht und ich habe lange mit Mariah nicht mehr geredet. Also, was man tatsächlich machen könnte, wäre, dass Mina eventuell Toni den Titel kostet, sodass dass Mariah den Titel von Toni dann gewinnt. Das wäre ja jetzt in meinen Augen auch ein sinnvoller Zeitpunkt. Und Mina könnte dann so das Honey Bunny von Mariah werden.
Genau, das könnte man ja machen.
So. Jetzt dann kommen wir zum dritten Match. Der Sieger erhält den Number One Contender Spot im Casino Gauntlet Match.
Ja.
Orange Cassidy trifft auf Roderick Daily Strong und Kyle O'Reilly.
Und jetzt ratet mal, wer hier gewinnen wird.
Es ist so zum Kotzen. Ja, dann gibt es einen Sweep und Kyle O'Reilly springt drüber hinweg und sie haben sich ein paar gute Double-Team- und Triple-Team-Manöver ausgedacht, aber finde ich auch teilweise schon wieder ein bisschen zu viel für ein Match in meinen Augen. Roderick Strong kriegt hier einen Backdrop ab, während Kyle O'Reilly Orange Cassidy im Side Headlock hat. Dann gibt es einen Double Suplex gegen Roderick. Dann gibt es den, ich glaube, es war ein Uranage von Roderick auf Kyle mit Orange Cassidy. Es gab den Backbreaker von Roderick. Es gab einen weiteren Backbreaker, mit dem er. Was hat er da noch gemacht? Kyle O'Reilly wollte da auch irgendwie was machen. Das war auch mit Triple Team Action. Das war mir am Ende fast ein bisschen zu viel.
Ja, und da gab es dann noch den Boston Crab, glaube ich, oder den Walls of Jericho.
Ja, genau. Und dann gab es einen harten Chop gegen Orange Cassidy, der war sehr laut. Dann hatte Kyle O'Reilly Roderick Strong im Front Headlock, was eigentlich ganz, und dann kam Orange Cassidy mit dem Diving Elbow, was ganz geil gewesen wäre, wenn Roderick Strong nicht vorher runtergefallen wäre und dadurch Kyle O'Reilly abgerutscht ist. Und dann wieder nachsetzen musste. Ja, und dann kam hier das Undisputed Kingdom dazu, deswegen kam dann natürlich auch Conglomeration dazu, dann gab es von Mark Briscoe einen Somersault über den Stuhl. Und er wollte Roderick Strong Orange Cassidy attacken und Orange Cassidy setzt sich witzig nur hin und Roddy fliegt deswegen aus dem Ring.
Verpiss dich, Orange Cassidy.
Ja, genau. So, und dann gibt es einen Ansatz zum Back Suplex, der aber in den Front Suplex gekontert wird. Dann nimmt Roddy ihn in Texas Cloverleaf, kam ein Kick von Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly hat Orange Cassidy in den Armbreaker gezogen. Dann wollten beide ihn pinnen und dann sagt Bryce Ramsburg, nee, ihr könnt die nicht zusammen pinnen. Doch, warum Bryce, nicht? Dann pinnt man für beide. Man macht dann One, Two. Das haben wir schon oft genug gesehen. Aber du bist ja ein Idioten-Referee und das warst du ja auch immer. Und du bist der schlechteste Referee bei AEW. Und deswegen nehme ich das einfach mal für deine fucking Unwissenheit zur Kenntnis. Verpiss dich für immer, Bryce Ramsburg.
So.
Dann gibt es einen Claymore von Roddy gegen Kyle O'Reilly. Und dann will Kyle O'Reilly Roddy in den Armbreaker ziehen, aber indessen wird er von Orange Cassidy mit dem Crucifix gepinnt. 15 Minuten 56, Orange Cassidy hat gewonnen. Kyle O'Reilly ärgert sich. verkauft das auch gut, schüttelt dann aber letzten Endes die Hand von Orange Cassidy. Dann sind wir Backstage und René Paquette hat Claudio Castagnoli da und Claudio sagt dann, ja, ich wollte diesen Titel ja immer haben, den Continental Classic. Das war eigentlich mein Titel, aber leider hat es nicht geklappt. Aber jetzt werde ich dem Titel wieder Prestige zuhauchen und ich hoffe, Okada ist bereit. Und dann sagt Okada, ich habe hier den G1 viermal gewonnen und überhaupt, ich bin der Beste und du bist der Scheißeste. Be prepared, bitch.
Ja, und dann kommt was richtig Gutes.
Ja, genau. Dann kam tatsächlich mal ein Claudio, der dann ein bisschen durchgegangen ist und ihn verarscht und dann meint, ja, du massierst dir hier die Nippel und findest das witzig, aber ich will den Rainmaker sehen in Cardiff und nicht irgendwie die Flasche, die mit den Young Bucks rumhängt und die nichts kann.
Und die dämliche Witze reißt. Ich will den ernsten Okada. Ich will den vierfachen G1-Champion. Ich will den besten japanischen Wrestler, den es gibt. Und keine Witzfigur.
Genau. So, dann kommt die nächste Promo, weil wir haben ja jetzt nur noch Promos irgendwie am Gehen. Und dann sagt Christian Cage nochmal irgendwie, ja, Number One Contenders Match und so. Das war ja klar, dass das in einem Unentschieden endet. Aber ich war natürlich hier, ne, ich war fair and square und habe halt auch gesagt, so, wenn ich call it straight down the middle, keiner ist mir auf die Beine gekommen, was soll ich machen? So ist das nun mal. Und dann sagt René Paquette irgendwie, ja gut, aber so ist es ja nun auch nicht ganz gewesen. Ne? Und dann sagt er, weißt du was, ey, du bist die ganze Zeit schon herablassend zu mir, René. Ne? Jetzt verpiss dich mal, ich kann hier das Interview auch alleine halten. Ne? Wenn du, geh mal wieder an den Herd nach Hause und seine Mutter, daran kannst du vielleicht besser sein als Interviewerin.
Ja, Heel-Ding. Und was dann auch noch war, ist, dass... glaube ich, dann war es, sage ich jetzt hier schon, dass dann Christopher Daniels irgendwas gesagt hat bezüglich, oder kam das wann anders?
Nee, jetzt kam erstmal It's Hook!
Ach ja, weil Tony Schiavone jetzt kein nicht mehr Sting sagen kann, dann braucht er was Neues.
Oh, genau. Gott. Und dann kommt Hook rein und sagt, ja, hier, guck mich mal an, Jericho, du hast mir mein Auge weggewizard, weil du ein Wizard bist. Hi, guys! Diese beschissene Arschloch-Fehde endet nie.
Retire endlich, Jericho.
So, und dann sagt er, ja, hier, ne, du wirst nie der For the World Champion. Und dann sagt Hook, Alter, ich hau dir aufs Maul. Und dann sagt Big Bill, nee, ich hau dir bei Collision ja ein Maul und Maul. Dann habe ich auch schon gesagt, ja, das wird bestimmt richtig geil. Und dann hat Hook halt auch gesagt, ja, ich drop dich auf deinen Head. Big Bill. Ich habe gesagt, ja, wow, da freuen wir uns alle drauf. Dann kommen wir zum vierten Match des Abends, AEW Tag Team Championship Player. Die Young Bucks treten an gegen, ja, The Acclaimed. Warum man das auch nicht beim Pay-Per-View bringen kann, weil die ja auch gerade eine Fehde am Laufen haben, I don't know.
Ja, vor allem, weil sie, weißt du, ich hätte es ja okay gefunden, wenn man jetzt hier das Match kurz hält und dann jemand eingreift. Aber dem ist halt nicht so. Das Match läuft fucking 18 Minuten. Und Dave Meltzer hat wahrscheinlich dem Match wieder 18 Sterne gegeben.
Was kommt denn jetzt eigentlich bei All In? Kommen jetzt Young Bucks gegen FTR? Oder kommt Young Bucks gegen FTR gegen Acclaimed? Kommt Acclaimed gegen FTR?
Das wird ja dann danach geklärt, weil das Match geht ja. Das Match ist ja, es ist wie zu erwarten. Gut, die Acclaimed ist sehr aggressiv gegen die Young Bucks. Und es kommen ja auch ein paar gute Aktionen. Ach stimmt,
die sollen ja ein Match gegeneinander haben bei Collision.
Ja, das ja genau. Daniels. Ja, das war das mit Christopher Daniels, das habe ich verwechselt.
Ja, genau. So, dann gab es den Double Stomp auf den Arm von Max Caster und dann gab es den Overhead Neckbreaker Backstabber. Dann kam Billy Gunn raus, weil die Young Bucks irgendwie bescheißen wollten. Aber Rick Knox hat dann nur Billy Gunn gesehen und hat ihn der Halle verwiesen. Dann hat Nick Jackson ein Fans-Plakat zerrissen, weil da die Young Sucks oder sowas standen. Die Dung Bucks, ne? Die Dung Bucks stand da, glaube ich. So, dann soll es Clothesline geben, dann gab es einen Suplex, dann gab es irgendwann den Hot Tag. Oh, Double Clothesline von Bowens. Es gab den, weiß ich nicht mehr, da hat er ja auf die Ombre bekommen. Max Caster hat dann ihn ausgehoben mit dem Gorilla Press. Es gab einen High Cross Body. Dann gab es eine Double Clothesline im Ring von allen. Und Bones wurde nach draußen gepowerbombt, nachdem Nick Jackson ihn vom Apron gehoben hat. Max Caster hat dann versucht, Matt festzuhalten. Dann ging es aber in die Ringecke. Und daraufhin ist Rick Knox mit den beiden kollidiert, lag dann am Boden und dann hat Matt Max in die Hoden getreten. Und in dem Moment kam FTR raus und dann hat Matt ihn angespuckt und daraufhin ist dann Dax auf ihn losgegangen. Und dann gab es eine Disqualifikation und die Young Bucks haben gewonnen via DQ. Das war okay für die Story, fand ich.
Jo, das war okay.
So, die Young Bucks freuen sich und dann ist Christopher Daniels hinten und der erzählt dann das, was sie gerade erzählt haben. Er sagt dann, ich habe jetzt die Schnauze voll davon und deswegen wird es bei Collision ein Match zwischen FTR und The Acclaimed geben und die Gewinner treten bei All In gegen die Young Bucks an und ich bleibe irgendwie dabei, ich gehe davon aus, das wird ein Draw.
Das wird ein Draw, ganz genau, und Christopher Daniels will jetzt viel zu sehr Adam Pearce sein.
Ja. So, und dann sehen wir im Main Event of the Evening Wheeler Yuta. Brian Daniels sitzt im Publikum, Wheeler Yuta, der Protégé vom BCC, tritt an und dann kommt Swerve Strickland raus und der ist der Gegner und der brutalized dann Wheeler Yuta und sagt das auch nochmal Brian Danielson, du hast deinen eigenen Schützling hier den Wölfen zum Fraß vorgeworfen und das zeige ich dir jetzt. Und dann gibt es einen Backbreaker und dann gibt es einen schönen Haltegriff, Kopf über. Da hat sich Wheeler Yuta auch gedacht, ja, das ist auch geil. Und dann hat Wheeler Yuta sich irgendwann mal wieder rausgeruckelt, aber dann gab es den LaBelle-Lock und Brian Daniels war schon ganz sauer, aber Wheeler Yuta hat es nochmal gekontert, hat ihn dann in den Ankle-Lock genommen und gab es einen German Suplex, aber letzten Endes hat das nicht geholfen. Es gibt den House-Call zweimal, dreimal und dann gibt es Kicks in die Schnäuzle und dann gibt es die MMA-Punches ins Gesicht und da sagt Rick Knox dann, nur ist Feierabend, der kann sich nicht mehr wehren, ding, ding, ding und dann will Swerve nicht aufhören, also kommt Brian Daniels in den Ring und Swerve verlässt den Ring und sagt dann eben nochmal, er freut sich, dass er ihn vor 50.000 Menschen fertig machen würde und sagt er dann eben auch, Dude, du wirst ein Krüppel sein nach All-In, das wird so sein. Und dann will Brian Danielson sich nochmal um Wheeler kümmern und dann DAO gibt es auch nochmal den House Call und dann macht Swerve hier die Yes Chance.
Finde ich gut.
Ja.
Zumindest ein bisschen eine Story.
Aber auch ein bisschen sehr heelisch irgendwie, ne? Für den eigentlich gerade frisch geturnten Face Swerve.
Ja, komplett, weil sie unbedingt Daniel als Face machen wollen, was sie aber nicht brauchen. Daniel ist automatisch Face.
Ja, eben.
Schwierig, alles schwierig.
Es ist alles momentan sehr schwierig. Ein paar Sachen laufen okay, aber ganz viele Sachen laufen einfach schleppend. Man hat überhaupt gar keine richtige Ahnung, was kommt jetzt eigentlich alles auf die All-In-Card und so weiter und so fort. Also ich bin echt gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Aber da ist vieles echt, echt, echt im Argen. Und sorry, Tony, Alter, du hast einfach keine Ahnung, wie man Shows aufbaut.
Nö, nee, null. Schwierig, ach ja. Aber dafür haben wir jetzt eine Storyline. Xavier, du hast noch 3 Tage. Hm. 3 Tage, um dich noch ein bisschen der Sonne zu bräuen mit deinen 7 Siegen. Denn am Dienstag hole ich, Kato, mir die 8. Und dann bin ich the best Battle Royal Champion in the world.
Ja, dann müsst ihr wohl einschalten. Nächste Woche Dienstag zur nächsten Battle Royale, wenn ihr dann sehen werdet, wie Kato letzten Endes leider doch übers Top Rope gehen wird.
Das glaube ich nicht.
Und dann hier der Ocho sitzt und winkt und sagt, Hi guys. Hm. In diesem Sinne sehen wir uns am Dienstag. Tschüss, bis dann. Und das war jetzt schon eine bessere Storyline als bei AEW.
Ja, oder?